Ein herzliches Willkommen, hier ist der Podcast Krückiger. Mein Name ist Olli Dütschke und in den letzten Wochen stand einer immer öfter in der Presse. Da habe ich mir gedacht, muss man nachfragen, wie es ihm geht und mit ihm reden über seine Karriere. Denn alle haben über Thomas Müller geredet, aber ich rede doch lieber mit Florian Jungwirth. Florian, grüß dich, servus.
Hi, grüß dich. Sehr gute Wahl, dass du lieber mit mir sprechen möchtest.
Ja, genau. Mit Thomas Müller wollen ja alle reden, ja. Und ich
Das
rede
stimmt.
lieber mit Florian Jungwirth, der auch so viel erlebt hat und unter anderem eben auch in Vancouver war. Und bevor wir in deiner Karriere waren, habe ich mir überlegt, ich habe schon so oft gehört, es ist die geilste Stadt der Welt. Wie kann man denn da arbeiten? Man ist ja nur abgelenkt. Ja, man kann man sich gar nicht konzentrieren, oder?
Ja, also erstens mal kann ich absolut bestätigen. Ich glaube, zum Leben ist es absolut die beste Stadt der Welt. Also zumindest hatte ich auch dieses Lebensgefühl. Und ja, man ist schon sehr abgelenkt, wenn man dort auch arbeitet. Ja, deswegen war das dann als Trainer einfacher, weil da konnte man das Leben natürlich ein bisschen mehr genießen, was das Thema Ernährung pipapo angeht, im Vergleich zum Spielerleben. Aber nein, es ist schon eine sehr schöne Balance. Ich glaube, wenn man ja die Möglichkeit hat, in so einer wunderschönen Gegend zu leben, dann arbeitet es sich natürlich auch leichter, absolut.
Was ist denn jetzt so geil an dieser Stadt?
Es ist die Mischung. Also du hast eine unfassbar schöne Natur, du bist direkt am Meer, du hast Stadtstrände, die schön sind, du hast die Berge vor der Haustür, du hast eine unfassbar coole, moderne Innenstadt, die aber auch nicht zu groß ist. Also du hast nicht dieses nordamerikanische Großstadt-Flair, weil es doch gar nicht so viele Einwohner hat. Du hast eine Wahnsinns-Tierwelt, wenn man Tierfreund ist. Also du fährst die Berge, da hast du Bären, du kannst Orca-Wale, fährst eine halbe Stunde mit einem Schiffboot raus, dann hast du Orca-Wale, die du sehen kannst. Also die komplette Mischung ist schon unfassbar gut. Sehr gut, die Leute sind unfassbar freundlich, sehr gesunder Lifestyle. Also du merkst, das ist so ein Mix aus europäisch, asiatisch. Die Leute sind sehr aktiv und das ist einfach wirklich eine tödlich geile Kombo, auf jeden Fall.
Und sie haben einen geilen Eishockey-Club.
Absolut,
Die
Vancouver
Vancouver
Canucks.
Canucks.
Ja, ich muss aber sagen, bevor ich nach Nordamerika gegangen bin, war ich wirklich gar nicht in der Eishockey-Szenerie drin. Und dann in San Jose haben wir mal Tickets für die San Jose Sharks bekommen und ich war so geflasht. Also ich habe mich absolut in das Spiel und auch in die Atmosphäre verliebt. Deswegen muss ich gestehen, dass ich ein Sharks-Fan bin. Und da, auch wenn Canucks gegen Sharks spielen, war ich immer bei den Sharks. Ganz klar.
Da die Orcas hier, die Sharks, ja, sind wir schon mitten im Meer fast.
Ja.
Aber da sind wir jetzt schon bei dir. Wir fangen mal gar nicht mal ganz von vorne an, sondern tatsächlich, wo du es gerade gesagt hast, San Jose. Du warst in Darmstadt, auch da kommen wir noch zu, das war alles sehr erfolgreich und auf einmal hört man, liest man, sieht man, Florian Jungwirth geht mal weit weg nach San Jose. Wie ist das zustande gekommen?
Ja, also für mich war es tatsächlich, muss ich sogar noch ein bisschen zurückgehen in der Zeit. Also ich war, ich glaube, 2000. Ich glaube, 14 war ich das erste Mal mit meiner Frau in USA im Urlaub und wir haben uns dann wirklich so in das Land verliebt, einfach. So der Klassiker, wie man halt anfängt: Man geht in Urlaub und man sagt, boah, man schaut sich Häuser schon an, man sagt, ja, ziehen wir 100% mal hin, so wie man es wahrscheinlich in jedem Land, wie jeder macht. Und dann
Wo
war das
wart ihr
schon.
da direkt? Welche Stadt?
Nee, da, also das erste Mal waren wir tatsächlich in L.A., haben dann so eine Tour gemacht mit Yosemite, waren aber dann auch in Mexiko. Also da war USA nur so ein Stopp. Hat es uns aber so gut gefallen, dass wir dann nochmal nach Amerika sind, waren dann Winter, haben wir eine Florida-Tour gemacht, dann nochmal Sommer, Klassiker, Route One Tour, von San Francisco eben bis runter nach L.A. Und da war es dann schon irgendwie so, okay, da waren wir sehr in das Land verliebt und ich hatte damals schon einen Kontakt mit dem Greg Berhalter. Der war damals noch Trainer bei Columbus. Wir haben damals noch bei 1860 selbst zusammengespielt. Und dann hat er immer mal geschrieben: Hey, bist nicht rüber, bist nicht rüber. Und dann war das immer so eine Spinnerei. Dann habe ich aber schon angefangen, irgendwann mich auch so mal ein bisschen mit der Liga zu beschäftigen, weil wenn ich dachte, wo ich mir gedacht habe, vielleicht wird die Spinnerei vielleicht doch mal ein bisschen ernster. Also wäre es ganz gut, sich so ein bisschen mit der Liga auseinanderzusetzen. Und dann habe ich das eigentlich gemacht, habe auch in der Zeit eigentlich auch meinen Vertrag, das war dann 2015 in Darmstadt, verlängert. habe nicht zu viel drüber nachgedacht, aber habe mir schon gedacht, gut, wenn jetzt irgendwann mal wirklich nochmal ein konkretes Angebot kommt, dann könnte ich mir das schon sehr gut vorstellen. Und dann, ja, über Zufälle 2017 im Winter ist ein neuer Sportdirektor in San Jose installiert worden, Italiener, und er sollte seine europäischen Einflüsse spielen lassen. Und mein alter Jugendtrainer war ein Freund von dem. Und er wusste, dass ich immer auch schon diese Spinnerei habe, nach Amerika zu gehen. Und dann hat er gesagt, hier, guck dir doch mal den Jungwirt an, der hätte Bock, nach Amerika zu gehen. Und ich glaube, dann hat er sich 4, 5 Spiele von mir angeschaut, hat gesagt, hey, wie sieht's aus? Hast du Lust? Und ich habe mir gedacht, ja, auf geht's. Frau hat gesagt, wenn du nicht gehst, knall ich dir eine. So ungefähr. Und dann habe ich gesagt, okay,
Okay.
dann, gut, dann haben wir einen Deal. Dann haben wir eigentlich nur noch geschaut, ob das mit den Hunden passt, dass wir die Hunde mit rüber nehmen können. Und dann haben wir gesagt, wenn das geht, dann sind wir am Start. Und so ist es dann auch zustande
Die Frau war das Totschlagargument, ja. Wir wissen das
gekommen.
ja, ne? Was die Frauen sagen, müssen wir machen.
Absolut.
Ne? Wie, erinnerst du dich noch an die ersten Tage dann, als du dann da warst? Wie war das für dich in diesem Verein, auch sportlich, fußballerisch?
Ja, also ich war erst mal am Tag, weil der Transfer, der wirklich erst, glaube ich, am letzten Tag vom europäischen Wintertransferfenster geklappt. Und dann war das so alles so unrealistisch. Also ich war dann wirklich, ich bin aufgewacht, mein Berater hat hier schon 44 Anrufe in Abwesenheit. Er so, hey, es hat geklappt und morgen sitzen wir im Flieger nach San Francisco. Und ich so, ja, klar. Und da muss ich schon sagen, als ich im Flieger saß, ich habe richtig kalte Füße bekommen. Ich war richtig nervös. Also ich war dann wirklich so, ich dachte mir, Scheiße, Alter, du ziehst ans andere Ende der Welt. Bist du dir sicher? Also ich hatte echt kurz so ein bisschen Panik. Und dann, als ich da war, war es wirklich super. Also ich wurde richtig gut empfangen. Ich bin dann auch direkt ins Trainingslager nach Arizona mit den Jungs. Das war dann am Anfang war natürlich alles war cool. Auf einmal, du bist im Trainingslager irgendwo in Arizona in der Wüste. Das hatte natürlich schon Style. Dann hatten wir, weiß ich noch, ich glaube, das war mein erstes Testspiel oder zweites. Testspiel in Las Vegas gegen Galaxy. Du bist dann schon so, okay, alles klar. Dann bist du im Hotel und denkst, ja gut, das wird irgendwo außerhalb sein. Dann hast du ein Hotel mitten auf dem Strip und denkst dir so, okay, hier ist alles ein bisschen anders. Hier ist alles ein bisschen entspannter. Das waren schon wirklich, also die ersten Wochen, das war schon sehr geflasht. Und so war ich eigentlich recht positiv auch von der Qualität überrascht. Natürlich war es mir bewusst, dass ich nicht in die Bundesliga wechseln oder nicht dieses Niveau, dass das gleich bleibt. Aber das habe ich auch bewusst gewählt, weil ich wollte schon auch einen. MLS war dann schon so ein bisschen auf dem Vormarsch und das war schon ein cooles Gefühl. Also, hey, da kann ich meinen Teil dazu beitragen, unabhängig von dem Abenteuer, was natürlich dabei ist. Aber sportlich war das schon ein Reiz, neben natürlich, wo man auch sagt, hey, ich habe wirklich eine Chance, einen Titel zu gewinnen hier vielleicht, weil man hat schon gesehen, das Niveau war alles immer sehr ähnlich. Da waren jetzt keine Teams, wo du sagst, das ist unmöglich. Jetzt, wenn du sagst, klar, wir wollen jetzt mit Darmstadt Deutscher Meister werden. Also da war die Wahrscheinlichkeit in San Jose natürlich schon größer und das hatte für mich natürlich auch einen Reiz. Am Ende des Tages bin ich Wettkämpfer und will natürlich gern auch mal so eine Medaille oder so einen Pokal gewinnen.
Was haben damals Kollegen, Freunde, Familie so gesagt, als du sagtest, hey, auf Wiedersehen, ich bin mal kurz auf der anderen Seite der Welt?
Ja, also ich glaube, Freunde, Familie, die haben sich mega gefreut. Natürlich, der Wechsel hat sich ja ein bisschen gezogen. Das heißt, wir haben dann schon natürlich alle so ein bisschen informiert, haben uns alle nochmal getroffen, weil sie nochmal sind alle essen gegangen und dann gesagt, hey, es könnte sein, dass wir wechseln. Also da haben sich schon alle für mich gefreut. Ich weiß dann auch noch, ich weiß nicht, ob du die berühmte PK von meinem guten Freund Thorsten Frings kennst,
Ne?
muss ja mal anschauen. Da hat er ja
Das sehen
dann,
wir,
das
ja.
war, der ist ja, er ist ja der neue Trainer geworden dann in der Winterpause. Und ich hatte ja schon die Zusage von Darmstadt. Und klar, er war dann neu und hat mir den Wechsel dann nicht erlaubt zuerst. Und ja, obwohl der Verein eigentlich schon zugesagt hatte. Und das Versprechen gab es ja auch schon seit 1,5 Jahren. Ne? Und dann hat sie das so lang gezogen und so lang, ja, hochgeschaukelt, dann hatten wir ein Heimspiel gegen Köln, wo ich dann gar nicht im Kader war. Wir haben, glaube ich, irgendwie 6-1 verloren und dann war ich aber in der PK der Schuldige. Dann hat er mich so zur Sau gemacht. Ich hatte einen Tag oder 2 Tage davor Geburtstag. Meine ganzen Freunde, Family, alle waren da. Und wir waren danach, nach dieser PK, wir waren so gefrustet. Wir sind nach Hause gefahren, keiner hat was gesagt. Ich weiß aber dann noch, wir haben einfach Vollgas gegeben danach. Wir waren zu Hause. Ich glaube, ich weiß nicht, wo wir die ganzen Flaschen hergeholt haben, aber es war dann tatsächlich einer der lustigsten Abende, obwohl wir eigentlich irgendwie nicht mehr damit gerechnet haben, dass es klappt. Und 2 Tage später hat es geklappt. Also irgendwie Family, Freunde haben. Wussten Bescheid, haben auch mitgelitten, haben dann wirklich und waren so erleichtert, dass es dann doch geklappt hat und haben uns dann wirklich auch in dem Jahr, glaube ich, gefühlt hat uns jeder besucht auch.
Großartig. Also Videotipp, YouTube, Thorsten Frings in der PK
Absolut,
Südstadt.
ja.
Alles über
Okay,
Florian Jungwirth.
bestimmt. Thorsten Frings nimmt Jungwirth auseinander.
Hat an allem Schuld, ja.
Ich war auf jeden Fall an allem schuld, ganz klar.
Genau. Auch weil es hier gerade so heiß ist, da hast du auch deine Finger drin. Ne? Du bist dann. Ist gut zu wissen, dass man jetzt immer für alles einen Schuldigen hat. Das ist cool.
Das ist sehr gut.
Ne? Wir sind im Jahr 2017. Das ist ja nun mal auch einige Jahre zurück. USA. Ja, Sportland, du hast diese Major Leagues über Eishockey haben wir geredet, alle gehen zum American Football. Baseball finde ich persönlich langweilig, egal, Rente
Ja.
auch. Über die NBA brauchen wir auch kein Wort zu verlieren. Wie war damals die Resonanz? Damals klingt jetzt wie vor 50 Jahren, aber 2017 war es ja auch noch nicht so mit Soccer, ne, in den USA. Wie war die Resonanz? Wie, in den Stadien, wie war das?
Ja, du hast schon gemerkt, es kommt langsam was. Da muss man wirklich unterscheiden. Es kommt tatsächlich, weil du die anderen Sportarten erwähnst, es kommt wirklich darauf an, wie viele andere Sportarten du in deiner Stadt hast. Also es gibt sehr sportbegeisterte Städte wie Seattle, wie Portland, Atlanta. Aber zum Beispiel gerade Portland hatte man ja nur, glaube ich, die Trailblazers,
Basketball, genau.
NBA. Und da merkst du es halt, die haben halt dann, da hast du volle Hütte, immer 30.000, 35.000, überragende Stimmung. Dann hast du halt, da kommt es auch mal ein bisschen auf die Lage an, wo dein Stadion ist. Wenn es zentraler ist, kommen immer ein bisschen mehr Fans. San Jose war das recht gediegen. Also es war ein kleines Stadion, ich würde jetzt sagen, ich glaube 18.000 haben da reingepasst und wir hatten aber schon, glaube ich, im Schnitt immer so 13.000. Also das war jetzt vom Zuschauerschnitt gut. Also es war wirklich komplett und du hattest Stadien, waren 7.000, 8.000. Du hattest zwar eine relativ hohen Schnitt, aber echt teilweise schlechte Stimmung, aber dann bist du auch, ich weiß noch, 2018 nach Atlanta, erstes Spiel, 55.000 oder so und die sind komplett Bananas gegangen. Also das war halt dann auch cool. Also es ist wirklich sehr stadtabhängig von der Euphorie, vom Enthusiasmus, von der Stimmung auch im Stadion. Also da muss man es wirklich, das muss man wirklich unterscheiden.
Und normalerweise können die Amis ja Entertainment. Wie war es damit drumherum?
Entertainment, also ich am Anfang, das war schon geil. Wenn du da stehst, klar, vom Spiel in meiner Nationalhymne, natürlich auf einmal fliegen irgendwelche Kampfjets rüber. Ich habe mal im Herzkasper bekommen. An irgendwelchen Patriot Days waren sie dann mit ihren Gewehren da, haben 5-mal in die Luft geschossen und Feuerwerk. Also Entertainment gehört dazu, Show gehört dazu. Es ist tatsächlich, aber in anderen Sportarten, es ist nicht nur das Spiel. Jetzt wie wir jetzt in Deutschland, sag ich mal, wenn wir ins Stadion gehen, wir gehen wegen Spiel ins Stadion. Und ein bisschen wegen Bier vielleicht, aber eigentlich gehen wir wollen das Spiel schon. Und in Amerika sowieso, du weißt, das ist so ein Event, das ist ein Familienevent, da kommen die Leute auch schon 2, 3 Stunden vorm Spiel, dann sind ja oftmals diese Food Trucks aufgebaut, die spielen Spiele vorm Stadion. Also es ist wirklich eine schöne Stimmung, aber es ist eine andere Stimmung.
Hast du so die anderen Sportarten über NHL haben wir gerade in Vancouver gesprochen, aber vorher auch schon alles sehen können. Sharks hast du gesehen, NHL, hast du auch NBA-Spiele gesehen, hast
Ich habe auch
du
NBA-Spiele gesehen. Ich muss jetzt sagen, Basketball ist jetzt nicht so meine Sport. Also es ist cool mal zum Anschauen, aber war jetzt nicht so meins. NFL, wenn man es nicht vom Fernseher schaut, mit Freunden, mega langweilig. So ein Spiel dauert 4 Stunden, denkst dir, geil, eine super Aktion und dann dauert es wieder 3 Minuten, bis der nächste Angriff startet. Also man realisiert, glaube ich, nicht, wenn man im Stadion ist, wie lange so ein Spiel dauert. Also es war dann immer so, also Eishockey, absolut, da habe ich mich echt verliebt in die Sportart, das hat mir gefallen. Aber sonst mit den anderen Sportarten bin ich echt.
Baseball? Warst du mal beim Baseball?
Also ich habe es einmal gemacht, ganz furchtbar. Also die Leute haben zu mir gesagt, geh nur, wenn du ausnüchtern musst, geh zum Baseball. Das machen die meisten so Sonntagmorgen, mittags, wenn es schönes Wetter ist. In San Francisco wunderschön, da ist der Stadion auch direkt am Meer, also super Ambiente. Habe ich nicht gemacht, ich war sehr professionell natürlich. Aber ja, also meine Sportart war es nicht. Ich habe es ja auch bis heute noch nicht ganz verstanden, muss ich sagen.
Und dann habe ich mir so überlegt, ja, wenn du früher von Darmstadt nach Bremen gefahren bist, wenn dann Auswärtsspiel war, mein Gott, das war alles überschaubar, ne? Und vor allen Dingen die Frühlingsjacke in Darmstadt konntest du auch in Bremen anlassen und so weiter. Aber so ist es ja, glaube ich, auch reisetechnisch, klimatechnisch dann doch ein bisschen was anderes mit USA und Kanada, ne?
Klimatechnisch war es heftig. Also ich muss sagen, die Reisen, das waren die ersten Jahre bis Covid, war es nicht leicht, weil wir hatten damals keine Commercial- oder Charterflüge. Also du bist da teilweise nach New York, bist du Mitte geflogen, Economy, 6 Stunden, und dann bist du halt ausgestiegen wie, ja, gerädert eben. Und da sind wir auch damals noch 2 Tage vom Spiel zum Spiel geflogen. Also wenn es längere Distanzen waren. Dann mit Covid ist dann die Liga auf Charter umgestiegen. Das war dann natürlich angenehmer. Aber das Härteste war wirklich das Wetter. Also ich muss auch sagen, am Anfang haben die Jungs mir das auch gesagt, das Wetter. Und du denkst dir, ja, okay, in Deutschland ist auch heiß im Sommer. Und dann spielst du da in Houston bei 95% Luftfeuchtigkeit. Also ganz Midwest Staaten und Cities, also die Luftfeuchtigkeit habe ich noch nie so erlebt. Hose selbst beim Aufwärmen klatschnass. Also Houston war das Schlimmste. Also da kam sie wirklich vor. Ich habe mich aufgewärmt und ich dachte mir nach 5 Minuten, nee, das geht nicht. Also das Spiel war, als hättest du in einem Hammam gespielt, gefühlt. Also es war unfassbar. Da hast du noch so Salt Lake, Colorado, also Denver, wo du auf Höhenmeter spielst, auch echt schwer. Da habe ich auch mal ein bisschen Probleme gehabt, so Migräne, Kopfschmerzen beim Spiel. Also das ist heftig. Ich glaube, man hat es jetzt bei der Club-WM ja auch gesehen, wie sich ganz viele beschwert haben über das Wetter. Kann ich absolut nachvollziehen. Deswegen sage ich verstehe es bis heute nicht, was teilweise für WM-Städte gewählt wurden für nächstes Jahr, weil ist unmöglich, 100% zu performen. Und das war am Anfang wirklich schwer, das zu akzeptieren, weil du bist Wettkämpfer, du bereitest dich top vor und denkst, ey, ich kann nicht. Aber irgendwann merkst du, es funktioniert nicht, weil du kannst nicht bei so einem Wetter 100% deiner Leistungsfähigkeit abrufen. Und ich glaube, so das Beispiel haben wir jetzt bei der Club-WM gesehen, und wir werden es nächstes Jahr bei der WM auch sehen.
Ja, ich frage mich gerade, was kann man denn da überhaupt gegen tun? Kann man sich dann darauf vorbereiten? Wie
Es
denn?
ist einfach, ich würde sagen, über die Woche noch besser vorbereiten, aber viel geht's nicht. Ich glaube, was ich mal versucht habe, weil ich habe im Silicon Valley gewohnt, da war ja alles Technik, da gab es so Kapseln, die diese Höhenmeter so nachgemacht haben quasi, dann konntest du da so ein Training machen. Ja gut, dann habe ich es gemacht, da mehr top 10 Minuten war ich in Salt Lake City und hatte schon wieder Migräne. Da dachte ich mir, gut, das
Ja.
Geld zum Fenster. Also man muss es einfach akzeptieren, dass es halt nicht geht. Ich glaube, umso besser du dich vorbereitest, umso besser performst du immer auch. 100% Leistungsfähigkeit ist nicht möglich.
108 Spiele für die San Jose Earthquakes. Was war so dein Highlight-Spiel, wenn du so dran zurückdenkst? Was war für dich das ganz Besondere in den Jahren?
Also die Highlight-Spiele mit San Jose waren auf jeden Fall immer ein Sonderspiel gehabt im Sommer. Und das war, dann haben wir in Stanford im College-Stadion gespielt. Da waren, ja, ich glaube, fast 60.000 Fans reingepasst. Und wir haben immer das kalifornische Derby quasi gegen LA Galaxy gespielt. Und das war immer ausverkauft. Und das war auf jeden Fall ein Highlight. Highlight war dann das Spiel 2019. Da war Zlatan Ibrahimovic dabei. Und das war natürlich ein absolutes Highlight, gegen ihn zu zocken.
Wie ist das da mit den Medien? Bei der NBA weiß ich es, die dürfen ja auch nach dem Spiel direkt in die Umkleidekabine, dann laufen die halbnackten Spieler durch die Gegend und ist völlig egal. Das wäre ja hier gar nicht denkbar. Wie ist es beim Fußball gewesen?
Genau so. Also du bist nach dem Spiel in die Kabine, egal ob happy, sauer, traurig, was auch immer, und du hattest 3 Minuten Zeit, mit deinen Gefühlen klarzukommen, und auf einmal standen 20 Journalisten drin und haben dich zugetextet. Sehr, sehr schwierig, muss ich sagen. Also sage ich, klar, am Ende des Tages ist es ein Business, aber ich glaube, jeder, der Sportler ist, ich glaube, egal auf welchem Level, ich glaube, jeder weiß, dass man nach dem Spiel ein bisschen Zeit für sich erstmal braucht, egal welche Gefühle man hat. Auch Halbzeit, Interviews in der Halbzeit. Ich glaube, ich weiß nicht, was ich an Geldstrafen gezahlt habe, weil ich Halbzeitinterviews verweigert habe. Also du bist ja in der Halbzeit willst in die Kabine, du willst dich ausruhen, und dann stellen die dir noch drei so Fragen. Bist du 3-0 hinten? Fragen sie, wieso bist du 3-0 hinten? Und denkst du, ja. Ich würde es dir jetzt gerne sagen, aber dann wird die Geldstrafe noch teurer. Also sehr gewöhnungsbedürftig. Ich verstehe es und ich kann es nachvollziehen, dass man dem Fan so dieses Erlebnis noch näher bringen will. Finde ich auch an sich gar nicht schlecht, weil ich glaube, es ist schon cool auch für die Fans so ein paar Insights zu sehen, was läuft ab. Das finde ich auch wirklich in Ordnung an sich. Aber ich glaube, man sollte schon so die Balance finden zwischen dem Fan dieses Erlebnis geben, aber auch den Spielern noch diese gewisse Privatsphäre beziehungsweise die Zeit geben. Also ich glaube, da kann man auf jeden Fall noch ein bisschen nachbessern.
Wird ja spannend, wie Radio Müller damit dann umgeht, ne? Der ja gerne sehr viel redet, ob der das dann auch möchte, in Unterhosen am Spind Interviews zu führen.
Ja.
Ja, wie geht dann so ein Wechsel in Nordamerika ab? Du wechselst dann von San Jose 2021 nach Vancouver, in diesem
Also ich glaube,
Wahnsinnsprozess.
man muss unterscheiden. Es gibt ja diese klassischen Trades, was ich auch erlebt, wo Spieler gar nicht Bescheid gesagt werden. Also das war nicht, weil mein heftigstes Ereignis war wirklich, wir haben trainiert, wir hatten einen Spieler, Stammspieler, verheiratet, Familienvater in San Jose, und auf einmal kommt der Trainer raus und sagt, hey, komm mal her, du spielst ab jetzt für Orlando. Was 6,5 Flugstunden sind, Kids in die Schule, keiner hat vorab mit ihm gesprochen. Das fand ich unfassbar. Also, dass man nicht mal, klar, du kannst diese Trades machen, das heißt, wie man es in den anderen großen amerikanischen Sportarten kennt, du kannst da nichts machen, weil du unterschreibst ja einen Vertrag mit der Liga. Wenn die Vereine entscheiden, dich wohin zu traden, musst du das machen. Ich fand es wirklich nur heftig, dass teilweise mit Spielern gar nicht gesprochen wurde. Also nicht mal so vorab, hey, guck mal, es ist Transferfenster. Es kann vielleicht sein, dass du getradet wirst. Bereite dich vielleicht mal ein bisschen drauf vor. Also das fand ich schon heftig. Bei mir war es Gott sei Dank ein bisschen anders. Es war einfach so, unser Sportdirektor ist 21 dann entlassen worden. Und ich war so am Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich würde noch mal gerne ein neues Abenteuer starten. Ich wusste, unser Sportdirektor hätte mich nicht gehen lassen zu dem Zeitpunkt. Der neue Sportdirektor war dann einer, der im Verein war, mit dem ich auch ein sehr gutes Verhältnis hatte. Und ich habe ihm gesagt, hey, würde vielleicht die Möglichkeit bestehen, dass ich getradet werden kann. Und dann hat er gesagt, klar, es müsste dann schon ein bisschen passen noch, mit Ablösen wie auch immer, aber er hat gesagt, wenn du das möchtest, so für deine Dienste, die du auch geleistet hast, wollen wir dir die Option jetzt nicht verbauen. Fand ich wirklich sehr toll auch vom Verein. Und dann, ja, hat sich mein Berater an die Arbeit gemacht, hat dann mit Axel Schuster auch in Vancouver gesprochen, der CEO und Sportdirektor dort ist. Und so ist dann der Kontakt entstanden. Und dann war es wirklich auch wieder so am letzten Tag. Ich weiß nicht, ich habe am Tag davor noch in Portland mit San Jose gespielt, habe auch vom Beginn gespielt. Am nächsten Tag hatten wir Regenerationstraining und eine Stunde davor hat der Sportdirektor mich angerufen und gesagt, hey, es geht, wenn du willst, mach's. Ich so, alles klar, mach's. Ich bin zum Arzt gefahren, habe mich noch schnell gegen Covid impfen lassen, sonst hätte ich nicht nach Kanada einreisen können, und dann für die Whitecaps gespielt am nächsten Tag, quasi.
Von USA nach Kanada. Wenn man die Spots vergleicht, brauchen wir jetzt ja gar nicht wieder geografisch, haben wir ja gelernt, es gibt nichts Besseres als Vancouver. Wie war es vom Club her? Was war da der größte Unterschied, Vancouver zu San Jose? Oder ist das alles auch sehr ähnlich in den USA?
Ja, sehr, man muss schon sagen, also man hat schon Top-Bedingungen in Amerika. Also die ganzen Trainingsgelände, der Kraftraum, die Möglichkeiten. Also man sieht einfach auch schon in den Colleges, Universitäten, die Amerikaner lieben Sport und investieren auch viel. Also wir hatten schon extrem gute Möglichkeiten. Ich würde sagen, insgesamt war es in Vancouver nochmal professioneller alles. Und einfach noch ein bisschen mehr Geld investiert, dass wir sagen, wir hatten eine Kantine mit Frühstück, mit Mittagessen. San Jose war es dann nur Mittagessen, aber der Fokus war jetzt nicht so groß auf die Qualität des Essens gelegt. Alles in allem war beides sehr professionell, aber ich glaube, insgesamt war Vancouver einfach, ja, haben einfach noch ein bisschen mehr Geld ins Trainingsgelände investiert. Die Trainingsplätze waren besser, aber alles in allem.
zwei tolle Clubs.
Und dann musstest du deine Karriere beenden oder wolltest du? Was war der Aufschlag?
Es war tatsächlich, ja, gar nicht so weit. Also es war dann, mein Vertrag war dann fertig. Ich hätte noch die Möglichkeit gehabt, weiterzuspielen. Ich muss dann auch sagen, ich hatte aber nicht mehr das Verlangen, in Vancouver irgendwie weiterzuspielen als Spieler. Das war nicht so das. Dann war die Überlegung, sollen wir nach Europa zurückgehen? Wäre dann nochmal eine Option gewesen. Also ich habe mich jetzt körperlich schon gut gefühlt. Knie war natürlich, ich hatte ja auch ein Kreuzband, das Knie war natürlich jetzt auch nicht optimal. Es wäre jetzt schon noch gegangen, aber es war dann schon so die Option, okay, die Überlegung, willst du das überhaupt noch? So, ich wollte nie spielen, um nur zu spielen. Ich wollte immer schon einen Grund haben, wieso ich spiele, und der Grund sollte eben nicht einfach nur spielen sein, und Geld sollte eigentlich auch nicht sein. Klar, Geld gehört dazu, aber es sollte schon immer so dieser Wettkampfgedanke da sein. Deswegen war das in Vancouver für mich keine Option. Und dann hat mir der Axel Schuster wirklich ein tolles Angebot gemacht und hat gesagt, hey, kannst du dir nicht vorstellen, Trainer zu werden? Und das war vorab dann schon auch auf jeden Fall immer eine Überlegung. Dann hat er gesagt, hey, ich biete dir die Chance, du könntest als Co-Trainer für ein halbes Jahr zurückkommen bei den Profis, und nach dem halben Jahr übernimmst du die U17 im Sommer. Kann man jetzt vergleichen, 1:1 mit U17 Bundesliga. Wir haben dann auch gegen die anderen MLS-Teams gespielt, und das war für mich natürlich, wo ich gesagt habe, das kannst du nicht ablehnen, weil das kriegst du nirgends anders, so eine Chance, so erstmal als Co-Trainer bei einem Profi schon einzusteigen und dann eine U17 nach einem halben Jahr Cheftrainer zu übernehmen auf dem Level. Da habe ich gesagt, das kriege ich nie wieder, so eine Chance, und das war, also unablehnbar war das durch.
Das war aber auch mit Trainerschein und so gar kein Problem.
Ja, mehr ist das ja logisch. Also ich glaube, du kannst sogar mit der B-Lizenz kannst du ein MLS-Team trainieren. Also da ist es, die unterliegen ja nicht den FIFA-Regeln, weil sie ja ihre eigene Liga sind. Deswegen sind die da ein bisschen locker. Ich habe dann tatsächlich noch die B-Lizenz im Dezember in Deutschland fertig gemacht. Und dann war das kein Problem, das so zu machen.
Jetzt hättest du doch eine wunderbare Trainerkarriere in den USA, in Kanada machen können.
Absolut, hätte ich.
Aber.
Das ist eine sehr gute Frage, stelle ich mir ganz oft.
Ehrlich?
Nein, es
Ich
war tatsächlich
meine, du bist
so.
jetzt im wunderbaren Bochum, ne? Und arbeitest an deiner Trainerkarriere. So ist ja nicht aktuell U17.
Absolut.
Hat ja auch was.
Tatsächlich, also es war erstmal so, irgendwann ist der Wettkämpfer natürlich wieder in mir durchgegangen. Und es war halt schon so, auch wenn die Nachwuchsarbeit in Nordamerika besser wird, es war immer nicht das Level, wo ich gesagt habe, ich kann da die beste Version von mir werden. Das habe ich einfach gemerkt. Es haben einfach ein paar Dinge gefehlt. Auch du, es ist alles sehr locker in Amerika. Das heißt, persönlich mir hat dieser Druck gefehlt. So jeden Tag dieser, hey, wenn du heute nicht performst, hast du ein Problem. Und das war wirklich auch sowas, auch als Spieler, du konntest ja in der MLS, du kannst nicht absteigen. Und das hat mir irgendwie gefehlt, das klingt jetzt dumm, aber so auch Abstiegskampf, wo du eigentlich 24/7 diesen Druck hast, überlegst, boah, bin ich nächstes Jahr noch hier, muss ich umziehen, muss meine Frau einen Job aufgeben, bla bla bla. Irgendwie hat es mir gefehlt. Also es klingt jetzt dumm, wo ihr denkt, du bist ein Vollpfosten, aber irgendwie hat mir das gefehlt. Und dann habe ich im Winter, wir hatten ja eine bisschen längere Winterpause, habe ich unter anderem hier beim VfL dann hospitiert, bei meinem Heiko Butscher, der damals die U19 trainiert hat und auch Jugendleiter war, haben selber auch zusammengespielt. Haben dann wirklich eine schöne Woche gehabt. Und dann sind wir so ein bisschen in Kontakt geblieben. Und dann hat sich ja das ergeben, dass Bochum die U21 wieder angemeldet hat. Wird dann dementsprechend durchgeschoben. Und dadurch ist dann letztes Jahr im Sommer der U16-Job frei geworden. Und Heiko hat mir das dann angeboten. Und dann, ja, irgendwie war es dann, es war keine leichte Entscheidung, weil wir wussten, aus dem Paradies weggehen, schwierig, aber irgendwie so nach 7,5 Jahren Nordamerika haben wir dann auch gesagt, vielleicht mal wieder Europa. Und so ist es dann zustande gekommen.
Das wäre echt auch meine Frage gewesen. Paradies hin und her und immer dieses amazing, amazing und locker und schön. Geht einem das nicht irgendwann doch mal auf den Sack? Selbst das Paradies oder ist das auch, nee,
Auf den Sack
wenn
nicht, weil ich glaube, dieses Amazing, Amazing hast du wirklich nur in Amerika, in Kanada gar nicht. Deswegen
ist
ist
so ein
mir die.
Unterschied, ja? Kanada, USA, ist das so
Ja,
ein
wie
Unterschied?
Tag und Nacht. Also wie Tag und Nacht. Also das kann man nicht vergleichen. Die Kanadier sind deutlich, deutlich, also die kanadischen Leute, für mich ist die perfekte Mischung, weil die haben trotzdem diesen Teil, wo sie das Leben sehr genießen, was sie von den Amerikanern, aber sind total effektiv auch in der Arbeit und sind super freundlich, was der große Unterschied zu den deutschen Nörglern ist. Also die Mischung ist schon perfekt. Also in Kalifornien muss ich wirklich sagen, nach 4,5 Jahren ist mir dieses Hey, all easy und it's okay, amazing. Da muss ich auch sagen, war ich ein bisschen müde, auch wenn es super schön war, aber das ist schon nicht immer leicht, die amerikanische Mentalität. Also wir sind die Besten, die Tollsten in allem, wo du weißt, seid ihr nicht so wirklich in allem? Eigentlich fast gar nichts gefühlt. Und das war dann schon anstrengend. Aber Kanada war halt wirklich die perfekte Mischung. Also die Mentalität war super. Also das war jetzt kein Grund für mich, dass ich sage, ich möchte jetzt. Also war eine rein berufliche Entscheidung, einfach um für mich den nächsten Step zu machen, um ja die beste Version als Trainer zu werden.
Was hast du dir jetzt aus diesen vielen Jahren USA und Kanada für dich jetzt für deinen Trainerjob mitgenommen? Wovon profitierst du jetzt?
Ich glaube, ich profitiere. Ich glaube, wenn man im Ausland lebt, ändert das einen ganz normal. Man wird ein anderer Mensch, man entwickelt seine Persönlichkeit und ich habe gelernt, definitiv viel lockerer zu werden. Ich habe gelernt, das Leben auch zu genießen, wenn man genießen soll. Ich war schon so in Deutschland, war das schon so. Bei mir, also da war ich schon sehr negativ, viel gemeckert, habe die Dinge nicht so geschätzt, beziehungsweise wenn Dinge gut waren, habe ich sie halt selbstverständlich angesehen. Wenn die Dinge schlecht waren, dann ist die Welt untergegangen gefühlt. Das habe ich schon in Amerika und Kanada gelernt, dass man eine gute Balance findet. Also ich bin auf jeden Fall ein anderer Mensch dadurch geworden, eine Version, wo ich nicht gedacht hätte, dass ich sowas in mir habe oder dass ich so eine Version, sag ich mal, dass es so eine Version von mir gibt, aber ich bin extrem happy, diese Version geworden zu sein. Ich muss auch sagen, das habe ich auch letztes Mal tatsächlich gesagt. Also gab wenig Punkte, wo ich gesagt habe, ich bin wirklich wunschlos glücklich mit mir selbst und bin mit mir im Reinen und das habe ich wirklich jetzt erst seit ein, 2 Jahren eigentlich so. Und das ist wirklich was. So ein Gefühl, wenn man das realisiert, was wirklich schön ist. Weil davor habe ich gefühlt immer das Haar in der Suppe gesucht, wo es da auch schon keins gab eigentlich. Und dann bereut man das so ein bisschen und sagt, man hätte das noch mehr genießen können eigentlich und diese Balance zu finden, ohne, sage ich jetzt, das deutsche Arbeitstier in den Schrank zu stecken. Da finde ich einfach die Mischung als Mensch, aber auch als Trainer. Und ich glaube, das merke ich auch, weil es läuft super für mich als Trainer und ich glaube, ohne diese Mischung, ohne diese Auslandserfahrung hätte ich nicht die Version auch sein können.
Im Prinzip, ja, noch relativ frisch in der Trainerkarriere. Als Spieler hat man ja immer so Ziele. Man möchte bei dem und dem Verein landen, man möchte in die Nationalmannschaft. Irgendwelche Pokale holen und so weiter und so weiter. Wie ist es für dich als Trainer? Wo willst du hin? Was willst du machen?
Also ich glaube, bestimmte Vereine ist, glaube ich, ein bisschen schwierig. Ich glaube, man wird wahrscheinlich, die Wahrscheinlichkeit ist schon höher, dass man als Trainer mehr Vereine hat, als als Spieler.
Ja.
Davon muss man ausgehen. Also das Christian Streich-Story, die
Frank
gibt es
Schmidt und so, ja,
ja,
genau.
die kann man halt an der Hand abzählen, genau. Aber ich glaube, auf der einen Seite möchte ich die beste Version von mir werden. Ich merke, ich bin ein absoluter Abenteurer, meine Frau auch. Deswegen ist es, glaube ich, auch ein Grund, den Job angenommen zu haben, weil ich weiß, ich kann wieder in verschiedenen Städten, in verschiedenen Ländern arbeiten. Ich kann viele verschiedene Kulturen kennenlernen. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der mich extrem reizt. Aber ich merke schon auch, es geht schon in eine gute Richtung. Und ich muss auch sagen, ich wäre enttäuscht, wenn ich kein Bundesliga-Trainer werden würde. Oder zumindest im
Profibereich.
ähnlichen Level, in der ähnlichen, wenn es jetzt Serie A wäre, würde ich jetzt auch nicht wollen. Aber ich mache mir jetzt nicht den Druck tatsächlich, wie ich ihn als Spieler mir gemacht habe. Als Spieler habe ich mir viel mehr Druck gemacht damals. Jetzt, klar, man ist älter, man steht im Leben, man steht finanziell sehr gut da. Das heißt, der Druck ist nicht so zwingend. Es ist einfach nur, will ich es mir beweisen oder nicht? Und ich habe aktuell mega Bock, mir zu beweisen. Und deswegen will ich auf jeden Fall Bundesliga-Trainer werden, weil das ist das Level, wo ich mir sagen würde, okay, kleiner Sack, du hast es jetzt bewiesen.
Aber du machst jetzt nicht an Jahreszahlen fest, ne, dass du sagst, in 5 Jahren muss
Ich
ich mal.
glaube, das kannst du gar nicht. Also jetzt erstmal muss ich mal erstmal meine Lizenz haben. Ich werde jetzt meine A-Lizenz in ganz fleißig bin nächste Woche abschließen, wenn ich ein
Hey.
bisschen faul bin, in 2 Wochen. Und danach hoffe ich natürlich, weil ich mache die in Nordirland, weil ich hatte die damals, wo ich in Kanada war. Kanada hast du ja keine UEFA-Lizenz, heißt, die hätten in Europa keine Gültigkeit gehabt. In Nordirland hast du aber nur 2 Präsenzphasen. Deswegen war das eine super Kombi damals und die schließe ich jetzt ab. Und dann hoffe ich tatsächlich schon, dass ich nächstes Jahr im Oktober ist die Bewerbungsphase für die Pro-Lizenz. Da sind die Rahmenbedingungen nicht ganz so strikt wie in Deutschland. Und deswegen habe ich wirklich große Hoffnung, dass ich vielleicht nächstes Jahr im Oktober schon für die Pro-Lizenz akzeptiert werde. Das würde dir natürlich dann wieder Türen Richtung Herrenbereich geben. Aber ich habe jetzt wirklich keinen 3-5-Jahresplan. Natürlich will man Schritte gehen, aber nochmal, ich will die beste Version von mir werden. Jetzt mache ich die U17 Bundesliga zum ersten Mal. Gleich habe den Jahrgang jetzt vom Alter in Vancouver schon mal gemacht. Wenn ich jetzt das Gefühl hätte, oh, da bin ich jetzt hier und da schon an meine Grenzen gestoßen, dann würde ich sagen, gut, dann machst du mal 1, 2 Jahre U17 Bundesliga. Wenn du jetzt merkst, gut, das fällt dir leicht, du bist bereit für den nächsten Schritt. Und der sich ergeben würde, dann wäre ich natürlich auch offen. Aber nochmal, ich glaube, als Trainer bist du da nicht ganz so flexibel wie als Spieler. Als Spieler ist es halt schon mal, wo ein Verein sagt, ah, den nehme ich halt mal dazu, pass, schauen wir mal, was ist. Als Trainer bist du halt der Man oder du bist es halt nicht. Ne? Und
Und vor allem, das kann ganz schnell gehen, ne? Von The Man bis zum, ja,
ja,
Ehrensitz bei
most
Waldhof
hated.
Mannheim, der hat es dann 2 Spieltage geschafft, ne? Wahnsinn.
Das stimmt. Ja, fand ich auch sehr traurig, weil ich ihn persönlich sogar kenne.
Ah.
Wir haben mal Tag im echten Sinne netter Typ, schnell ein Yes-Ende genommen hat.
So geht's. Du hast jetzt Jungs, die sind 17 und jünger. Wie oft erkennst du deine Jugend da wieder, wenn du da die rumlaufen siehst, wo du dann, ach, guck mal, das ist ja wie ich damals.
Oh, gar nicht mehr, muss ich sagen.
Ist das
Die
komplett
Jungs
anders
sind.
geworden, komplett nicht mehr zu
Also
vergleichen?
in klar, in ein paar Hinsichten ja, es ist ähnlich, aber ich muss sagen, die Jungs sind viel, viel disziplinierter. Also es ist schon Wahnsinn. Die Jungs sind extrem viel selbstverständlich. Die Jungs haben Individualtrainer und achten auf alle, also wirklich so auf Kleinigkeiten, stellen extrem viele Fragen. Hey, wie kann ich mich verbessern? Wie hast du das damals gemacht? Also, ich weiß, ich glaube, ich habe mich damals gar nicht gefragt, so meinen Trainer irgendwie zum Thema Ernährung oder sonst was zu fragen, so als Beispiel jetzt. Ich glaube auch nicht, dass damals die Trainer überhaupt dieses Know-how gehabt hätten. Klar, war eine andere Zeit. Jetzt ist es natürlich ein bisschen leichter, aber die Jungs sind sehr sehr hungrig zu lernen, sehr wissbegierig. Und ich glaube, das ist ein Riesenunterschied. Auch so, ich glaube, also ist ja auch ein Alter, wo man ja auch mal schon mit gewissen Sachen experimentiert. Das ist gar nicht bei den Jungs. Also, die Jungs gehen weder raus noch dies noch das, wo ich mir denke, okay. Also, war bei uns jetzt vielleicht ein bisschen anders. Klar mussten wir auch extrem viele, viele Opfer bringen damals, aber natürlich haben wir auch unsere Jugend ein bisschen ausgelebt. Aber das ist schon eine andere Generation, also sehr viel disziplinierter. Ob das dann immer wieder richtig ist, wird sich zeigen, weil ich glaube, du brauchst schon eine Balance. Und man hat, ich habe es jetzt auch schon oft gesehen, dass die Jungs da teilweise zu verbissen sind. Weißt du, am Ende des Tages sind es noch Kids, die sind 16. Also man muss schon die Balance finden. Und ich glaube, das ist tatsächlich so mit aktuell so der wichtigste Punkt, den man den Jungs lehren muss. Aber es ist auf jeden Fall eine Generation.
Ja, aber diese gewisse Lockerheit, die man vielleicht in unserer Jugend hatte, in deiner Jugend hatte, die darf man nie verlieren, ne? Aber wir sehen es ja auch
Absolut.
bei
Die hatte ich auch
Hertha.
ausgemacht. Ja.
Aber wir sehen es auch bei Hertha, da spielt schon ein 16-Jähriger seine ersten Spiele und gilt schon als Hoffnungsträger, wo du denkst, boah, mit 16, ey, Wahnsinn. Da war bei mir die Frage Playmobil oder Lego und in der spielt schon zweite
Ja.
Fußball-Bundesliga und ist da der
Also
wichtigste Mann schon fast.
das, ja.
Krass.
Das Leistungsvermögen ist schon Wahnsinn. Also man klar muss sagen, der Fußball hat sich entwickelt, das Spiel hat sich entwickelt, die Trainingsmöglichkeiten sind natürlich viel, viel besser als wie vor 20 Jahren bei mir, ganz klar. Deswegen werden die Jungs auch immer früher, immer besser. Also man hat schon eine extrem hohe Dichte an
sehr, sehr guten Spielern in dem Alter, wo man sich denkt, Mama mia, das ist wirklich, wow, so gut war ich nicht damals in dem Alter. Also das sieht man schon. Deswegen ist es ja umso wichtiger, dass man an das Mentale, wo wir vielleicht den Vorteil damals hatten, dass man da die Mischung findet, dass man den Jungs das mitgibt, dass sie einfach, wenn sie in den Profibereich kommen, dass sie einfach bereit sind für den medialen Druck. Der mediale Druck ist ja viel mehr wie damals. Jetzt kannst du gar nichts mehr machen. Die Jungs werden bei jedem Scheiß gefilmt. Das ist schon extremer Druck für die Jungs. Und ich glaube, unsere Aufgabe, meine Aufgabe ist es eben, die Jungs darauf vorzubereiten, dass sie wirklich auch da widerstandsfähig sind.
Jetzt ist ja nicht so, dass du keine erfolgreiche Jugend hattest, ne? Du hattest auch beim DFB eine erfolgreiche Jugend. Du warst der Kapitän, du bist U19 Europameister geworden. Also, du warst ja auch schon in der Jugend ganz gut.
Bisschen was habe ich gewonnen. Ja, also ich glaube, der Blindeste war ich nicht, das stimmt. Ich war natürlich auch gesegnet, glaube ich, der 89er Jahrgang, sowohl beim DFB als auch bei 1860, war Wahnsinn. Ich meine, wir sind der U17 Deutscher Meister geworden. Wir sind dann U9, wie du gesagt hast, U19 Europameister geworden, U19 Pokalsieger geworden. Also ich hatte schon natürlich auch das Vergnügen, mit richtig guten Talenten damals zusammenzuspielen, hat sehr gute Trainer. Also 89 geboren zu sein als talentierter Fußballer war auf jeden Fall war keine schlechte Idee von meinen Eltern.
Und jetzt bin ich böse. Jetzt legst du wahrscheinlich sofort auf und willst nicht mehr mit mir reden. Aber wenn ich mir das so angucke, dann bist du der Kapitän. Du spielst auch U20 WM. Auch als Kapitän und Fritz-Walter-Medaille in Silber und alles. Einer der größten Talente Deutschlands. Und dann nicht bös gemeint. Und dann nur 60 Dresden, Bochum, Darmstadt. Und nicht international mit irgendwelchen Clubs. Denkst du manchmal zurück und sagst, da hätte ich vielleicht mehr machen müssen, oder warst du dann doch, hast du falsche Entscheidungen getroffen, oder warum ist eben dieser Hype, der bei dir war, nicht so richtig weitergegangen?
Ich glaube bei mir, also ich glaube natürlich, es gibt immer Sachen, die man
Trotzdem eine geile
hätte
Karriere, um Gottes Willen. Du
besser
weißt, was ich
machen können.
meine, ne? Du weißt,
Ich
was ich meine.
glaube, wenn man den Nachtsgarten von damals kennt oder einfach die Talente kennt, und ich fand es ganz gut, zu mir hat mein Matthias Sammer hat mir mal einen super beleidigenden. Ein beleidigendes Lob gemacht, wo er gesagt hat, talentmäßig dürfte es eigentlich hinten und vorne nicht bei dir reichen, aber er hat gesagt, du hast eine Mentalität, die habe ich ganz, ganz selten gesehen. Und das war auch der Grund, wieso ich U19 Kapitän war, wieso ich überhaupt dabei war. Qualitativ, klar war ich ein guter Spieler, also klar musst du eine gewisse Qualität auf dem Level haben, aber es gab viel, viel bessere Spieler als mich auf den Positionen insgesamt. Aber ich habe es immer mit meiner Mentalität, ich habe nie akzeptiert, dass einer besser war als ich. Ich habe das nie akzeptiert. Und ich habe dann so hart trainiert immer, dass ich das immer kompensiert habe. Deswegen glaube ich, muss man das ein bisschen in Relation bei mir setzen. Ich glaube auch nicht, dass ich wahrscheinlich die Fähigkeiten hatte, auch Bundesligaspieler zu werden. Und dann, klar, ist mein Weg über die zweite Liga. Ich war dann so ein okay Zweitligaspieler, würde ich jetzt sein. War ich in Dresden und das war okay. Und da habe ich Gott sei Dank meine Frau kennengelernt, die auch gesagt hat, das kann nicht alles sein. Die hat mir in den Arsch getreten, die hat mich gerade in puncto Ernährung unfassbar weitergebracht. Ich habe dann auch mit dem Fitnesscoach zusammengearbeitet und so bin ich dann vom okay Zweitligaspieler zum guten in Bochum gewonnen, in Darmstadt zu einem richtig guten. Klar, natürlich auch das Hammerjahr, wo wir aufgestiegen sind. Und dann hatte ich eben wieder diese Mentalität, wo ich gesagt habe, klar, ich könnte jetzt mega stolz sein, Bundesligaspieler zu sein. Es war immer auch mein Leben. Also ich hatte immer zwei Lebensträume-Spiele, ein Bundesligaspiel und im Ausland spielen. Das waren meine Ziele schon als Kind eigentlich. Und selbst da, ich habe das dann auch nie, wenn ich mal nicht gespielt habe. Ich habe es nicht akzeptiert. Wenn ich gegen einen Gegenspieler spiele, der mich eingedreht hat, wenn ich dann Ousmane Dembélé denke, also da brauche ich heute noch Aspirin, wenn ich das Spiel anschaue. Aber ich habe das nie akzeptiert, dass das so ist. Und ich glaube, das hat mich so weit kommen lassen, was ich eigentlich von meinen Fähigkeiten sage, ich wäre ich ein okay Zweitligaspieler geblieben, wenn ich nicht meinen starken Willen hätte. Und ich merke, der eckt auch an, der starke Wille, aber ich glaube, der hat mich zu dem gemacht, wer ich bin. Und ich glaube auch, dass der ein Erfolgskonzept für mich als Trainer werden kann. Aber das war der Unterschied. Deswegen, mir wurde die Frage ganz oft gestellt. Ich glaube, ich war nicht besser. Ich glaube wirklich nicht. Also natürlich können Sie sagen, ich hätte ein paar Bundesligaspiele mehr, wäre ich nicht in die MLS gegangen. Vielleicht wäre ich in der Bundesliga beim anderen Club noch untergekommen. Weiß ich nicht. Aber ich glaube nicht, dass ich viel, viel besser war von meinen spielerischen Fähigkeiten. Also es ging alles über das.
Vor allen Dingen, du hast gesagt, du wolltest ein Bundesligaspiel machen, also wurden dann 35. Also da kann man schon
Tatsächlich,
stolz
ja,
drauf
also
sein.
da, genau.
Ja. Kommen wir wieder auf deine Jungs. Haben die heute mehr Talent und weniger diese Einstellung, diesen Willen? Oder wie siehst du das? Musst du denn öfter in den Arsch drücken und sagen, hey, du kannst es ja, aber jetzt seh zu, dass der Kopf, ist der Kopf, der Wille vielleicht tatsächlich dann auch wichtiger als nur das Talent? Talent alleine reicht ja nicht.
Ja, du brauchst beides. Also Talent muss da sein, aber die harte Arbeit ist wichtiger. Ich glaube schon, dass es ein bisschen sch nicht schwierig, aber man muss mehr investieren, um die Jungs anzuschieben und zu motivieren. Das glaube ich schon. Man merkt vom Talent, von den Fähigkeiten, technisch, also das ist deutlich besser als wie damals. Klar, gab es damals auch Ausnahmespiele, um Gottes Willen, aber insgesamt ist die Qualität viel höher. Aber ja, diese Mentalität und vor allem auch diese Widerstandsfähigkeit. Das, was an dieser Reaktion, wenn ich einmal nicht spiele, wenn ich mal nicht so gut spiele, dann ist das schon so, alle sind schuld, ich gebe auf, fertig. Also da, das war bei uns, fand ich schon damals eine andere Mentalität. Also auch eher dieses, ich akzeptiere das jetzt nicht, ich zeige euch das. Ob es jetzt ein Trainer war, ein anderes Team, was auch immer. Und da muss man die Jungs schon mehr, man muss mehr Zeit für das Psychologische einfach investieren. Es ist gar nicht mal immer Arsch treten. Es geht dann darum, immer individuell, wie kann ich, manche brauchen immer einen Streichler jeden Tag, um top motiviert zu sein. Manche brauchen ja einen Arschtritt. Bei manchen muss so gar nichts sagen, aber man muss einfach ja, mehr Zeit für individuelle Gespräche mit den Jungs ja, investieren. Damals, ich glaube, ich habe nie mit meinem Trainer gesprochen. Also so jetzt U17-Level, da war das okay. Du spielst, wenn du gut spielst, ja, passt. Muss ich dir jetzt nichts dazu sagen. Wenn du schlecht spielst, hast du ein Problem. Und das war das ganze Jahr so ungefähr. Also das ist schon anders jetzt.
Zum Schluss, was mich noch interessiert, Florian, beobachtest du andere Trainer auch? Gibt es welche, von denen du dir was abschaust, die du einfach auch geil findest, wie sie es machen? Oder sagst du, nee, ich möchte der Jungwirt werden und bleiben?
Tatsächlich versuche ich gerade, also man nimmt schon immer was mit. So am Anfang war das für mich so, man ist neu und dann war ich so, okay, ich will der nächste Jürgen Klopp sein. Und weil ich dachte so, okay, vom Typ vielleicht auch, ich bin sehr enthusiastisch, sehr energiegeladen. Und dachte ich mir, okay, das passt so ein bisschen. Da habe ich mir auch gedacht, okay, ich liebe es auch, wenn wir wirklich eine Leidenschaft auch durchaus fürs Verteidigen haben, nimmst du noch was von Simeone mit, das Messer zwischen die Zähne so ungefähr. Ich habe mich aber dann tatsächlich am Anfang komplett verloren, so die nachzumachen, quasi. Und dann bist du nicht authentisch. Also klar, du machst Trainingsformen, dies, das, aber am Ende musst du selbst sein. Und ich bin eigentlich komplett weg mittlerweile, mir von irgendwem überhaupt was abzuschauen. Also es gibt so viele gute Trainer, ich tausche mich super aus. Auch manchmal sind es wirklich nur Perspektiven, wo du dann sagst, oh, coole Sache, denke ich mal darüber nach, aber ich eifere wirklich gar keinen Trainer nach, weil ich möchte erstmal mein eigenes Spiel jetzt entwickeln. Ich bin jetzt erst seit 2 Jahren ja, Cheftrainer und da möchte ich entwickeln. Auch so Trainingsform. Ich denke mir jede einzelne Trainingsform selbst aus. Also ich will da gar nichts kopieren. Ansprachen denke ich mir jede komplett selbst aus. Also natürlich holt man sich hier und da Inspirationen, aber ich möchte erstmal wissen, wer bin ich, wie werde ich als Trainer sein. Ich probiere extrem viele Sachen aus. Natürlich nimmt man dann was mit, zum Beispiel mit den Jungs, wir meditieren immer vom Training, ist an was ich glaube, weil ich glaube daran, dass es den Jungs in der Performance hilft. Dann habe ich natürlich viel davon von Phil Jackson mitgenommen, von den Chicago Bulls, habe sein Buch gelesen. Klar ist das dann Inspiration. Jetzt habe ich mich informiert, so also wie mit Aufwärmen, Musik, wenn Aufwärmen, habe ich mir 50, 60 Seiten wissenschaftliche Studien durchgelesen. Klar sehe ich dann, Kompanie macht das auch. Ich frage mich dann natürlich immer, ich mache es jetzt nicht, um anders zu sein, ich frage mich immer, hilft es den Jungs zu performen, besser zu werden? Aber natürlich nimmt man da was mit. Am Anfang war das eben so, man sieht das, Kompanie macht Eminem beim Aufwärmen. Klar fragst du dich, wieso macht er das? So, und dann fängst du an, Studien zu lesen und siehst dann in der Aufwärmphase jetzt zum Beispiel, man muss eine Herzfrequenz von 100, also eine Beatfrequenz von 140 haben, dann steigert das die Leistung in der anaeroben Phase. Das heißt, es hilft. Es hilft beim Aufwärmen tatsächlich, weil es hilft tatsächlich für die Fitness, gerade in der Vorbereitung. Das sind dann so Sachen, wo ich sage, da nehme ich gern Inspiration mit, aber auch wirklich nur, wenn sie den Jungs in der Performance dienen.
Wie ist der Austausch mit den Trainern beim VfL? Ich meine, da habt ihr auch mit Dieter Hecking ja in der Profimannschaft mal einen ganz erfahrenen, ne? Der hat auch schon einiges erlebt.
Absolut. Klar, Dieter hat sehr viel zu tun. Da ist natürlich leider nicht ganz so viel Zeit im Austausch. Ich glaube, er schon mit Heiko 22, mit David Sievers 19, weil es dann auch um Spieler geht. Die sind schon regelmäßig im Austausch. Bei uns ist das jetzt nicht so, was jetzt gar nicht schlimm ist. Aber ansonsten, klar, man tauscht sich aus. Wir teilen ja auch zum Beispiel jetzt David Sievers, wir teilen uns hier das Büro auch. Deswegen tut man das ja schon zwangsläufig. Wir haben dann alle 2 Wochen auch Team-Meeting, wo man über Dinge spricht und man kommt ja ganz oft ins Gespräch. Wir sind hier am Ende und unterhältst sich zu 99% über Fußball und da sind wir eigentlich schon immer gut im Austausch und deswegen auch hier nimmt man wirklich viele Sachen mit. Also letztes Jahr, wenn ich mir erinnere, unser U12-Trainer war dann so ein halbes Jahr noch bei uns in der Rückrunde dabei, weil er gern so unsere Abläufe sehen wollte. Und klar gibt es ihm natürlich auch hier und da ein paar Aufgaben. Dann baut er auch so ein Spielfeld mal so auf, dreht die Tore und dann fragst du ihn, wieso war das jetzt drin? Sagt er jetzt zum Beispiel bei sagt er, ja, so der erste Kontakt, da muss der bewusst noch nach hinten zum Beispiel werden. Und dann was für dich mit der aufgekommen und sagt, ja, den machen wir, man kann jede Altersstufe, glaube ich, immer mitnehmen. Das sind leider noch nicht.
Eine Frage habe ich noch zu deiner Spielerkarriere. Innenverteidiger, stimmt es, dass du nicht einen einzigen Platzverweis bekommen hast? Noch nicht mal eine gelb-rote? Nicht
Ist
einmal?
ja im Profibereich
Warst du so
tatsächlich. Ich habe
brav?
ja, ich war wirklich brav. Ich war ein Brav quasi.
Ich dachte so, Abwehr, defensiv, nicht ein Platzverweis. Chapeau. Bist du noch da? Hallo, bist du noch da? Bist du noch da? Ja, du bist wieder da, ne? Vom Ausgleich. Wir sind auch fast durch, aber die Frage fand ich noch gut. Hörst du mich?
Ich höre es, ja, also
Ja,
ich
die Frage
war.
war noch eben, Innenverteidiger, erste Liga, zweite Liga, dritte Liga und nicht einen einzigen Platzverweis. Das hat mich schon überrascht.
Ja, das stimmt. Klar, Glück habe ich. Das ist auch wieder was mir geholfen hat, weil ich glaube, meine größte Stärke war absolut mein Stellungsspiel und das Spiel zu lesen. Also da war ich extrem gut drin. Und ich war der Größte, ich war nicht der Schnellste, ich war nicht der Stärkste. Deswegen, wenn man das in der Jugend mal sieht, klar. Aber wenn man dann sieht, so im Zweikampfverhalten, ich bin immer gut aus der Ferse gekommen, weil ich immer schon einen Schritt davor gestanden ist, die Situation schon gut einschätzen konnte. Klar, emotional konnte ich mich dann auch, sag ich mal, an einer gelben Karte gut im Griff haben. Also klar, gab es auch Spiele, wo du sagst, noch ein Fall, dann wird es eng, klar. Das immer gebracht, ohne dass ich mich jetzt irgendwie defensiv zurücknehme. Ich habe da jetzt nie im Spiel nachgedacht, oh, ist es heute das erste Mal, und jetzt verteidige ich nicht mehr, aber ich habe dann eigentlich immer gleich an einer gelben Karte überlegt, okay, wie Gefahr registriert, okay, wie kann ich jetzt mein Verteidigungsverhalten ändern, dass ich nicht mehr in knifflige Situationen komme, um dann eben noch zu verteidigen. Und das hilft mir jetzt auch als Trainer. Also glaube ich, das Spielverständnis, gerade defensiv, das schon immer. Aber das ist natürlich nicht so sichtbar, gerade in der Jugend. Ähnlich wie es, weil wir am Anfang gesprochen haben, Thomas Müller, offen auch in der Jugend, der hatte klar Spitznamen Raumdeuter. Unfassbar gut, hat er damals schon gehabt. In der Jugend war das aber natürlich nicht so sichtbar, wie einer, der jetzt zwei, drei immer ausgespielt hat und das Tor gemacht hat. Deswegen war er jetzt nie so immer bei der Nationalmannschaft dabei. Es war nie der, der wo darüber gesprochen. Und dann kam Louis van Gaal und Jürgen Klinsmann, die haben das natürlich erkannt und haben gesagt, das ist unfassbar gut, das hat niemand so. Und dann kam es. Also deswegen glaube ich, möchte mich jetzt nicht von der Raumdeutung mit Thomas Müller natürlich vergleichen, um Gottes Willen. Nicht, dass hier die Leute denken, der Junge, der zwillert zu viel, aber ich glaube schon, dass ich da auch eine sehr gute Gabe hatte, den Raum defensiv sehr gut zu erkennen.
Und jetzt gehen wir mal davon aus, dass er da auch performt in Vancouver. Das ist auch nicht unsere Aufgabe, das einzuschätzen. Der wird das selber wissen und sicherlich mit seinen Fähigkeiten das auch gut machen. Aber eine Frage noch, dann schließt sich der Kreis. Nächstes Jahr WM in Nordamerika plus Mexiko. Was glaubst du? Großes Entertainment-Spektakel oder doch halb leere Stadien? Was wird da passieren? Wie wird der Fußball dann in einem Jahr, noch nicht mal ganz in einem Jahr, dort angesehen sein?
Gute Frage. Ich muss sagen, ich bin natürlich, hoffe ich, dass alles gut geht. Ich glaube auch, insgesamt wird es sehr gut. Ich glaube auch, dass in ein paar Städten könnte es schwierig werden. Also ich weiß, Vancouver wird es wunderschön werden, weil du hast eben diesen Mix und ich glaube, das wird super organisiert sein. Aber ich muss auch sagen, ich habe meine Bedenken. Wir hatten ja, es gab ja in den USA die Südamerika-Meisterschaft und das war ein komplettes Fiasko mit leeren Rängen, mit zerstörten Stadien drumherum. Also da habe ich schon ein bisschen meine Bedenken, muss ich sagen. Ich glaube, in Mexiko wird das eine einzige Party, eine einzige Euphorie sein. Hofft man natürlich, dass das vom Sicherheitsgefühl dann gut passt. Aber ich glaube, das wird super. Aber ich habe schon ein bisschen Bauchschmerzen in ein oder anderen Location, wo die Spiele sind. Aber ich hoffe natürlich, dass es klappt. Wird es dem Fußball weiterhelfen? Ja, es wird auf jeden Fall einen Hype geben. Das steht, glaube ich, außer Frage. Die Frage ist dann immer nur, was macht man mit so einem Hype? Wie kann man es umsetzen? Ich glaube, wir hatten auch viele Beispiele, wo dann, klar, Südafrika, sage ich mal, damals war es natürlich andere Gegebenheiten, aber ich glaube, da sind teilweise in den Stadien jetzt so Wochenmärkte oder so, was natürlich sehr traurig ist. Also ich glaube, da muss man schon dann einen Langzeitplan haben, was man aus dieser Euphorie jetzt entwickeln
Bist du ab und zu noch drüben?
will. Ich war tatsächlich jetzt im April, Ostern, hatten wir eine Woche hier frei und dann sind meine Frau und ich nach Vancouver geflogen, weil es uns schon so gefehlt hat. War wirklich eine schöne Zeit. Also wir werden auf jeden Fall immer Dauergast sein. Wir haben ja auch zwei Häuser in Amerika, wo wir immer mal schauen, ob alles passt. Deswegen sind wir schon immer mal wieder drüben.
Gut zu wissen, dass du da Häuser hast, dann weiß ich ja, wo ich meinen Urlaub mache.
Absolut, kannst du gerne machen. Mache ich dir sogar ein gutes Angebot.
Hat sich ja super gelohnt, sehr super. Flo,
Natürlich, siehst du
danke.
mal, hast schon wieder Geld gespart
Ja,
heute.
absolut. Danke für die Zeit, war super, klasse für die Einblicke, was da drüben abgeht und was auch in deiner Karriere abging. Und ich drücke dir die Daumen für alles, was du tust.
Danke.
Wir beobachten nur die Trainerkarriere natürlich und dann bist du auch wieder herzlich eingeladen, so oder so,
Sehr gern, sehr gern.
beim Kultkicker Podcast. Danke für deine Zeit und bleib gesund.
Gerne. Du auch. Danke. Ciao.
Ciao, alles Gute.